Aufnahme, jetzt kann es losgehen. ACI 4, Klasse 9.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Leben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Magst du die Zuflucht zweimal noch wiederholen?
Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke. Zuflucht ist das Thema vom Lamrim in Thailand im Dezember, nur so ganz nebenbei, mit deutscher Übersetzung von Klasse 9. Wir haben in der letzten Klasse, hat Holger schon angefangen mit den 10 Beweisen für zukünftige Leben von Dharmakirti. Ich habe sie versucht, da hinten zu summarieren, die Programmierer das aufschreiben. Und muss ich sie da nochmal herblättern, weil es ist so klein, dass man es nicht sieht. Beweis 1. Der erste Beweis war, dass Atmung, lebendes Gewebe und Geist aus etwas Ähnlichem entstehen müssen. Das zweite, sie kommen nicht allein von den 4 Elementen, diese 3. Der dritte Beweis, sie kommen nochmal nicht von den 4 Elementen, aber eine andere Argumentation. Der vierte Beweis ist, der Geist erzeugt sich selber praktisch von Moment zu Moment und deswegen geht er in das nächste Leben über. Der Beweis 5 geht nochmal auf die Elemente ein, dass sie nicht die Ursache sind. Und der Beweis 6 ist auch nochmal eine Variation von dem Beweis, dass die Elemente nicht die Ursache der 3 sind. Das heißt, wir haben heute noch 4 Beweise vor uns.
Und Brigitte, kannst du, Entschuldigung, die Mikros bitte...
Kann ich.
Gibt so Stärke.
Kann ich machen, besser? Jetzt bist du auch gemutet, deswegen kannst du nicht antworten.
Hier. Ja, danke, danke.
Okay, dann gehen wir heute gleich direkt zu Beweis Nummer 7, der da ausgeschrieben und ausgesprochen heißt, nimm die 4 Elemente, die Basis der Sinneskräfte. Die Sinneskräfte sind auch gleichzusetzen mit lebendem Gewebe, das steht in der Klammer da. Sie sind nicht die wesentliche Ursache des Geistes. Da du die Sinneskräfte beschädigen kannst und dadurch nicht immer deinen Geist verletzt. Also die Argumentation hatten wir ja auch schon praktisch bei den Elementen einmal. Dieses, die 4 Elemente verursachen den Geist. Das kann ja nicht sein, weil wenn ein Element nicht da ist, dann müsste ja der Geist beschädigt sein. Das ist so ein bisschen unterschwellig hier im Endeffekt auch impliziert. Nimm einen von deinen Sinneskräften weg, ist dann der Geist beschädigt. Hack dir einen Finger ab, reiß dir ein Auge aus. Normalerweise tut's weh, ja, aber dein Geist an sich in seiner Denkeskraft ist dadurch nicht beschädigt. Da werden wir jetzt alle nicken, weil die Beweise haben wir ja schon in der letzten Stunde durchgesprochen und das ist ziemlich eingängig. Was aber bei diesem Beweis viel interessanter ist, ist die Formulierung die wesentliche Ursache. Da geht Dharmakirti auf eine Schule ein, die Chandrakas, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder Chandrakas, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, Chandrakas, glaube ich, waren es, die eben behauptet haben, dass es eine eindeutige Beziehung zwischen den Sinneskräften und dem Geist gibt. Und mit dieser Argumentation will Dharmakirti primär diese Beziehung sozusagen widerlegen. Und er will damit auch sagen, dass die Sinneskräfte sich nicht in den Geist verwandeln. Da spielt ein bisschen sozusagen auf die embryonale Entwicklung an. Und das ist ja auch was, was in vielen anderen Kulturen, zum Beispiel auch in der unteren, so ein bisschen sozusagen die indirekte Annahme ist bei der embryonalen Entwicklung. Das hat auch Holger letztes Mal schon erklärt, dass wir ja glauben, dass zuerst im Endeffekt der Geist ist und dass sich aufgrund des Geistes sozusagen dann der Körper bildet und abhängig von der Energie des Geistes sich der Körper ausbildet. Also ob du hübsch bist, ob du groß bist, ob du männlich bist, ob du weiblich bist, also mit allen Ausprägungen sozusagen. Und das will er dadurch sozusagen auch widerlegen. Es gibt da auch eine wunderbare Geschichte, eben mit diesem, wenn dann ein Teil von deinen Sinneskräften, also wie gesagt, das haben wir in den letzten Klassen, glaube ich, schon so oft durchgekaut, das muss ich jetzt nicht mehr so arg eingehen, aber die Geschichte von dem Bodhisattva würde ich noch gern erzählen. Es gab einen Bodhisattva, der so viel Mitgefühl hatte, dass also einen hungrigen Geist getroffen hat, dem uns sein Auge gebeten hat, hat er sich in das Auge gelangt, hat das Auge rausgenommen und hat es diesem hungrigen Geist gegeben. Und natürlich ist dadurch sein Denkvermögen nicht beeinträchtigt. Die Geschichte geht weiter, ich erzähle auch das interessante Ende. Also der erste Teil, der uninteressante, unterstützt sozusagen die Beweisführung. Der interessante Teil der Geschichte ist, dass der hungrige Geist gesagt hat, ich habe dich ja nur verarscht und schmeißt das Auge weg. Da hat der Bodhisattva dann fast sozusagen seine Bodhisattva-Attitüde verloren. Konnte, hat sich aber sozusagen noch selber beim Schlabbertier gepackt und hat sie aufrechterhalten. Dann ist er heim in sein Kloster gekommen und dann haben die anderen ihm so, du bist auf den hungrigen Geist reingefallen und hast dein Auge hergegeben. Und dann sagt er, aber ich möchte euch nur sagen, ich kann mit einem Auge noch mehr Schriften lesen und verstehen, wie ihr mit allen beiden. Und das fand ich interessant, weil da geht es ja auch sozusagen, also indirekt steckt ja auch Shantideva drin, so nach dem Motto, in den Shantideva-Versen, also die Shantideva-Kurse haben wir ja mit Venerable Phil in den letzten 3 Jahren gemacht, dass irgendwann du als Bodhisattva sozusagen so weit bist, dass du dein Auge geben kannst, ohne überhaupt Schmerzen zu haben. Und das, finde ich, ist nämlich genau das, was in diesem Beweis so extrem drinsteckt und was wir in unserem täglichen Leben glauben, ist ja, dass praktisch unser Glück im Geiste, unser Wohlbefinden im Geiste von unserem körperlichen Befinden abhängig ist. Und das ist es nicht. Ja, wenn ich mir einen Finger abschneide oder mein Auge rausreiße, dann tut das weh. Aber es beeinträchtigt, wenn ich das übe, nicht meinen Geist. Also erstens nicht im Denkvermögen, sozusagen in der Kapazität, in meinem Intellektuellen und auch in meiner Weisheit. Aber auch nicht, wenn ich es übe in meiner Glücklichkeit. Und ich hoffe, irgendjemand kann jetzt Shantideva zitieren. Was ist Shantidevas Spruch? Fangt nicht mit dem Auge an, sondern mit Gemüse. Wir üben das. Und also wie gesagt, Shantideva hat ganz viele Verse, wie man das üben kann, auch praktisch sozusagen den Geist vom Körper zu separieren. Weil das ist das, was wir in unserer Kultur wirklich, glaube ich, einfach mit der Muttermilch aufsaugen, dass unser Glück und unser Geist und das Glücklichsein im Endeffekt von unserem Körper abhängt. Und je mehr wir unseren Körper verhätscheln, umso schlimmer wird es, umso mehr fordert er und umso mehr beeinträchtigt er unseren Geist. Und in diesem Beweis steckt eigentlich drin, dass Körper und Geist 2 verschiedene Dinge sind und nicht voneinander praktisch abhängig sind. Und das finde ich eigentlich das Interessante bei dem Beweis. Und wenn man wirklich mal durchs tägliche Leben geht, dann wird einem, wenn man mit dem Auge durchs tägliche Leben geht, dann wird eigentlich einem erst klar, wie oft man unglücklich ist, weil es dem Körper nicht gut geht. Weil ich hungrig bin, weil es mal kalt ist, weil irgendwas gerade nicht so ist, wie mein Körper das jetzt braucht. Das war der Ausflug zu meinem Lieblingsautor Shantideva. Dann habe ich alles erzählt oder habe ich was vergessen? Es gibt auch, finde ich, in unserem Leben relativ viele Beispiele, dass man Geist und Körper so extrem separieren kann. Für mich sind zum Beispiel im täglichen Leben Extremsportler solche Menschen. Also ich kenne jemanden, der wirklich die Himalaya-Berge besteigt und der erzählt es auch in wunderbaren Worten, wenn er das fühlt, wenn der Geist sich sozusagen vom Körper separiert. Der Körper ist fertig, eigentlich kann er keinen Meter mehr gehen. Aber wie, also ich fand das wirklich hochinteressant, das war das erste Mal, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, dass der mir das erzählt hat, wirklich in eindeutigen, in super Worten beschrieben, wann diese Trennung stattfindet. Also bei ihm, er hat es primär praktisch unter dem Aspekt der Willenskraft sozusagen formuliert. Finde ich hoch, also wie gesagt, er hat mich damals sehr beeindruckt mit seiner Beschreibung, weil er es wirklich auch sehr, sehr genau beschrieben hat, wie das passt. Mütter sind ein gutes Beispiel, es gibt viele. Mütter, die gebären und nach einer Stunde einfach super glücklich sind, die Schmerzen sind vergessen und man freut sich über das Baby. Also solche Schmerzen unter normalen Bedingungen, ich kann es nicht nachvollziehen. Sabine hier als Mutter nickt schon, Uli grinst auch schon. Ja, aber ich glaube, ihr könnt es bestätigen. Es sind, glaube ich, Schmerzen, die man sich nicht vorstellen kann und nach einer Stunde sind sie vergessen.
Nee, auf jeden Fall. Ich habe damals gedacht, ja, in der Geburt, ich springe zum Fenster raus, dann ist alles gut und irgendwo da war es nachher.
Ja, genau, dann ist es vergessen. Es ist auch ein Separieren. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man es wirklich mit Shantideva übt, dann kriegt man das auch immer besser hin. Und also wie gesagt, das ist dieses mit der Muttermilch eingesogen. Man muss einfach nur darauf achten, dann kriegt man es hin. Und das, also für mich ist das wirklich ein sehr interessanter Beweis, der viele unserer Vorstellungen einfach widerlegt.
Ich habe nochmal eine Frage, weil mir fällt gerade ein Onkel von mir, der hat Blasenkrebs, war ein Extremsportler und hat es jetzt überwunden. Ja? Mhm. Wenn mir das jetzt gerade zu dem Beispiel einfällt, und er hat bestimmt eine schwere Zeit gehabt, rein körperlich, aber für ihn war immer, also was er mir erst vor ein paar Monaten erzählt hat, vom Geist war immer in der Heilung drin. Also, dass es überwunden hat, ist es denn das Gleiche? Oder?
Nicht unbedingt. Da kommen wir beim späteren Beweis nochmal drauf zurück, sozusagen, was sind denn eigentlich, warum geht der Geist weiter und der Körper nicht? Oder, also kommt beim späteren Beweis vielleicht, dass der die Frage ein wenig näher beleuchtet. Ja, und natürlich gute Praktizierende, die man trifft, wo du einfach merkst, nee, die essen jetzt nicht, weil sie praktisch wirklich darauf achten, dass die anderen glücklich sind, obwohl sie selber hungrig sind. Also wie gesagt, Marianne Harald, wir waren jetzt in Diamond Mountain, wir waren von so vielen Bodhisattvas umgeben und es ist einfach faszinierend, wenn man beobachten kann, wie sie ihr eigenes körperliches Wohlbefinden hinten anstellen, damit die anderen Leute glücklich sind. Und das ist auch ein einfaches Separieren von den beiden und eben nicht davon abhängig sein. Gut. Beweis Nummer 8. Lasst uns den Hauptgeist betrachten. Der Geist ist die Basis für die Sinneskräfte, da er diese projiziert. Und das würde ich jetzt wirklich gerne nochmal, ich hoffe, dass ich das jetzt so groß malen kann, dass ihr das seht, an die Tafel schreiben. Also der Beweis 7 heißt, die Sinneskräfte verursachen nicht den Geist. Und jetzt dreht er sozusagen den Spieß um und sagt, der Geist verursacht die Sinneskräfte. Kann man das sehen oder das nur einigermaßen? Jetzt dreht er den Spieß um und sagt, ist es dann so, dass der Geist die Sinneskräfte verursacht? Und jetzt wird es hochinteressant, weil jetzt kommen wir wirklich in die Feinheiten des Karma. Er sagt ja, das ist so, weil er diese projiziert. Aber wir haben doch beim ersten Gesetz des Karma gelernt, nur gleiche Dinge verursachen gleiche Dinge. Ist mein Einwand. Und der von vielen anderen wahrscheinlich auch. Deswegen ist es hier wieder wichtig, auf die Worte zu gucken. Er sagt, der Geist projiziert die Sinneskräfte. In der nächsten Klasse, Holger macht das Rad des Lebens, werden wir auf reifes, unreifes Karma, projizierendes Karma im Detail eingehen. Ich reiße das jetzt sozusagen nur an. Was ist projizierendes Karma? Projizierendes Karma ist sozusagen ein Trigger, der anderes Karma auslöst. Das ist, da kommen wir praktisch mit am nächsten dran. Und eben, er beachtet auch bei dieser Formulierung, also bei der Logik ist ja immer jedes Wort wichtig, er sagt auch ganz explizit, er projiziert diese, er sagt nicht, es ist die Ursache. Damit hat er sozusagen mein Gegenargument, ja, was ist denn mit dem ersten Gesetz des Karma, Gleiches erzeugt Gleiches, sozusagen schon abgefangen, vorausschauend. In der Erklärung heißt es, dass die Begierde, die wir während des Zeitpunkts des Todes haben, uns sozusagen wieder in den Begierdebereich reinbeamt, projiziert. Und das ist eben sozusagen der Trigger, der dann das Karma, was wir während des ganzen Lebens angesammelt haben, dass wir auch wieder da landen, sozusagen auslöst. Vielleicht können sich die von euch, die in Wien dabei waren, an die Erklärung auch von Orit erinnern in der Yoga-Klasse. Wir hatten das jetzt beim Beweis auch schon mal kurz, dass sozusagen der Geist ist als erstes da. Und die Energie des Geistes verursacht die Bildung der Energiekanäle, der Chakren und nachfolgend auch sozusagen den physischen Körper. Und diesen Mechanismus kann man sozusagen auch als projizierendes Karma verstehen. Wichtig ist hier, dass das projizierende Karma sozusagen auch für den physischen Körper zuständig ist. Ich sage jetzt nicht verursachend, zuständig ist. Es wird in der Hausaufgabenfrage abgefragt und ich möchte es dann hier nicht so im Nebensatz erwähnen. Im Zusammenhang mit projizierendem Karma gibt es noch andere Begriffe wie unreifes Karma, reifendes Karma und so weiter. Aber das, wie gesagt, kommt alles in der nächsten Klasse im Detail. Deswegen möchte ich das mit dem projizierenden Karma jetzt an der Stelle mal sein lassen, wie es ist. Und zum nächsten Beweis gehen. Den hat man auch schon mal, nämlich, dass der Geist die Ursache dafür ist, dass der Geist fortbesteht. Weil das geistige Karma aus dem vergangenen Leben den Geist in Gang hält. In seiner Formulierung hat er hier explizit nur geistiges Karma genannt. Da will er sozusagen alle Argumente, die jetzt auf physisches Karma und physischen Körper eingehen, sozusagen schon mal alle abwiegeln und sich nicht darauf einlassen. Deswegen sagt er explizit, geistiges Karma hält den Geist in Gang. Ich stelle mir hier eine ganz klare Frage, die schon auf den physischen Körper eingeht. Also für mich ist es einfach eine Frage, die sich da praktisch draus ergibt. Okay, mein Geist geht weiter, aber mein Körper nicht. Wieso stirbt der Körper und der Geist geht weiter? Also das finde ich zum Beispiel eine interessante Frage. Was ist dafür verantwortlich, dass der Geist stirbt und der Körper nicht? Das ist ja auch die Frage zum Beispiel von der, also die vorhin von der Sabine kam, ein Verwandter, der sozusagen Krebs hat, aber anscheinend das Karma, sage ich jetzt mal, den Krebs zu überwinden und in diesem Körper weiterzuleben. Und es gibt so viele Beispiele, die sozusagen Geist und Körper und den Tod des physischen Körpers für uns sozusagen nicht synchron sind. Und die Wissenschaft tut ja eigentlich nichts anderes, wie diese Dinge sozusagen zu erforschen. Plötzlicher Kindstod, ich habe mal eine Liste vom Beispiel gemacht, plötzlicher Kindstod. Oder ich hatte zum Beispiel eine Großtante, die war nur krank, die ist über 90 geworden. Gesunde Menschen, die plötzlich sterben. Also es passt einfach nicht. Und die Wissenschaft und die Medizin, Fehlgeburten. Die Wissenschaft versucht, wie gesagt, immer versucht sozusagen das Warum zu finden, das Wie, aber sie finden das Warum dafür nicht. Und da, also wie gesagt, das ist eine Frage, die muss man sich mal wirklich überlegen. Warum geht der Geist Körper und der Geist weiter und der Körper stirbt? Wie, also das möchte ich euch sozusagen wirklich als offene Frage mitgeben, darüber nachzudenken. Und das auch nochmal wirklich vielleicht auch alle 10 Beweise nochmal durchgehen und auf diese Frage von allen Seiten zu evaluieren. Warum ist es, dass junge, gesunde Menschen, wie gesagt, plötzlich sterben? Der Geist geht weiter, der Körper hört auf zu existieren. Also der Körper stirbt, aber der Geist nicht.
Brigitte, darf ich was fragen?
Ja, gerne.
Aber ich meine, bei all dem, was ich bis jetzt gelernt und studiert habe, ist für mich die Frage eigentlich insofern einfach, weil das ist das Karma. Weil wenn du zum Beispiel das Beispiel bringst, es gibt Menschen, die sind ihr Leben lang krank und irgendwann sterben sie, dann ist halt die Tatsache, dass sie krank sind, sozusagen ein Ergebnis ihres Karmas aus einem früheren Leben. Also sie haben das tolle Karma, dass sie zwar Menschen sind, aber sie haben sozusagen die Contributing Factors,
ja,
dass das Leben bescheiden ist, sage ich jetzt einmal, dass sie krank sind. Ja?
Meine Gegenfrage an dich wäre dann eben, und das ist ja genau das, was Dharmakirti versucht zu beweisen, warum stirbt der Geist nicht? Das ist ja das, worum es in diesem ganzen Kurs eigentlich geht.
Ja, damit wir die Chance haben, erleuchtet zu werden, wäre jetzt meine politische
Antwort. Ja, aber das ist ja keine, das ist der Wunschgedanke, aber es ist ja praktisch nicht die logische Argumentation dafür, dass der Körper stirbt und der Geist weitergeht. Wir hatten ja schon bei einem von den ersten Beweisen, bei Nummer 4, bewiesen, dass eben praktisch ein Moment des Geistes immer den nächsten verursacht. Und jetzt stelle ich die Gegenfrage, warum ist das beim Körper nicht so? Da würde ich jetzt zum Beweis Nummer 7 springen, weil der Geist die Sinneskräfte verursacht. Aber wieso kommt der Tag, wo der Geist praktisch deinen physischen Körper nicht mehr erzeugt? Also ich finde da, also für mich sind da noch ganz viele offene Fragen drin. Und deswegen gebe ich sie auch als offene Fragen weiter, weil ich sie sozusagen für mich auch noch nicht wirklich alle beantworten kann.
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch von einem Seniorchef von einer großen Firma Messtechnik. Und dann haben wir so drüber gesprochen und Geist ist ja Energie. Und er hat gesagt, ja, Energie geht nicht verloren.
Das ist aber auch eher praktisch eine wissenschaftliche Erklärung, ja. Wie eine... Ja, das kann ich auch sagen. Ja, also wie gesagt, auf der Wie-Basis ist das eine korrekte Erklärung. Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, was auch noch dazu kommt, das sagt ja der Geschele immer, in Wahrheit können wir es uns überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, erleuchtet zu sein, wie es ist, einen Körper zu haben, der nicht stirbt. Das heißt, allein weil für uns das ganz normal ist, dass wir krank werden und auch sterben, ist es halt, passiert es halt einfach, weil wir, unser Geist sozusagen, wir geistig noch nicht so weit sind, das uns vorstellen zu können.
Ja, genau, ja. Was ich interessant finde, dass mit den sozusagen Erleuchteten, kommen wir jetzt dann auch beim Beweis 10, spielt es auch eine Rolle. Und es liegt nicht daran, dass wir es uns nicht vorstellen können. Der Beweis 10 heißt, und wie gesagt, hier sind auch wieder die Feinheiten der Formulierungen zu beachten, wie die Logiker das ja immer gerne machen. Lass uns den Geist einer normalen Person zum Zeitpunkt des Todes betrachten. Er überschreitet die Grenze zu einem ähnlichen Zustand des Geistes im nächsten Leben, da er am Ende des Lebens Begierde besitzt. Okay, auf welche Worte müssen wir jetzt gucken? Was will er uns denn mitsagen? Also das Wichtigste ist sozusagen, lass uns den Geist einer normalen Person zum Zeitpunkt des Todes betrachten. Es gibt im Tibetischen ja unterschiedliche Wörter für Menschen, die die Leerheit schon gesehen haben und für alle anderen. Und in der Übersetzung für die Menschen, die praktisch die Leerheit noch nicht direkt gesehen haben, ist das einer normalen Person. Und in dieser normalen Person gehören alle Wesen, nicht nur Menschen, die noch nie DPE hatten. Also da gehören die Tiere dazu, da gehören die Geister dazu, da gehören die Höllenwesen dazu und die weltlichen Götter. Alle, die im Begierdebereich leben. Und dieser Geist überschreitet die Grenze zu einem ähnlichen Zustand des Geistes im nächsten Leben. Was steckt da drin? Also, dass er die Grenze überschreitet, praktisch das Thema sozusagen des Kurses, dass er ins nächste Leben geht. Das wird hier sozusagen mit der Grenze verklausuliert. Und der ähnliche Zustand des Geistes will er uns sagen, dass es auch ein Zustand der Begierde ist. Und wenn wir einen Zustand der Begierde haben, dann ist das ganz automatisch, dann beamt uns das sozusagen wieder in den Begierdebereich.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz so. Was heißt es im Begierdebereich?
Also es gibt, im Buddhismus gibt es Aufteilungen nach Bereichen und wir leben im Begierdebereich. Also alles, was praktisch sozusagen im Teufelskreislauf des Samsara ist, wo wir nicht rauskommen, wo wir endlos die Schleife drehen und sozusagen nie vom Leiden befreien können, das wird als Begierdebereich gezählt, also die Wesen, die ich auch aufgezählt habe.
Desire Realm ist der englische Begriff.
Es gibt, also ich finde mit einer der interessantesten Geschichten eben dieses, wo beamt uns denn diese Begierde, die wir im Moment des Todes haben, hin? Total interessant. Also gibt es auch wieder eine Geschichte in den Schriften von einer Familie. Also der Opa wird immer als Fisch wiedergeboren, weil er gerne gefischt hat. Die Oma wird immer wieder als Hund wiedergeboren, weil sie den Hund so gerne hatte. Der Liebhaber der Frau wurde als ihr Kind wiedergeboren, weil er ihre körperliche Nähe gesucht hat. Also das ist wirklich, das, was wir praktisch im letzten Moment des Lebens an Begierde haben, und das ist ja auch in den oberen Beweisen als Trigger für das projizierende Karma praktisch genannt, das dient uns eben in den Begierdebereich. Und deswegen steht auch in der Erklärung, in den Notizen drin, angenommen, du bist ein Ahat, also du hast praktisch keine Begierde mehr, du hast all deine Geistesgifte beseitigt, dann hast du keine Begierde mehr zum Zeitpunkt des Todes. Und das ermöglicht dir den Ausstieg. Das ermöglicht dir, dass du sozusagen in ein anderes Leben gehst, außerhalb praktisch des leidenden Kreislaufs, außerhalb von Samsara. Runter vom Zug. Harald Grinz, der weiß wo. Ja. Bitte steigen Sie hier aus, sozusagen. Und das ist nur möglich, wenn du zum Zeitpunkt des Todes im Endeffekt fähig bist, keine Begierde, keine Anhaftung an auch nur irgendwas zu haben. Das führt uns, wir haben auch noch Zeit zu, einem interessanten Thema, warum ist es so wichtig? Das ist jetzt praktisch nicht Bestandteil dieser Klasse, sondern ich finde es einfach in diesem Zusammenhang interessant, sozusagen, zu erzählen. Deswegen ist es so wichtig, dass zum Zeitpunkt des Todes, wenn ihr euch um jemand kümmert während der Sterbestunde, dass er es angenehm hat, dass es nicht zu kalt und nicht zu warm ist, dass er keine, sozusagen, man sollte möglichst alles tun, dass in diesem Moment keine extremen Begierden sozusagen der Sterbende hat. Und das nächste ist, welches Karma ist denn jetzt sozusagen so ausschlaggebend, wo ich denn wieder lande? Und das sind sozusagen die fünften vier, also wir haben bisher im DCI lernen wir ja die 4x4, die 4 Starbucks-Schritte, die 4 Gesetze des Karmas, die 4 Blumen und die 4 Kräfte zur Bereinigung. Und die fünften vier, das sind die, die sozusagen mit ausschlaggebend sind, wo wir denn hingebeamt werden. Sozusagen dieses projizierende Karma. Der Trigger, der dann sozusagen bestimmt, welches von dem Karma, was wir in diesem Leben angesammelt haben, sozusagen gewinnt und ausschlaggebend ist, ob ich jetzt als Fisch im Teich lande, weil ich immer so gern angeln war, oder als Hund, weil ich meinen Hund so gern hatte. Oder als Kind einer bestimmten Frau, weil ich einfach körperlich von ihr angezogen war. Da gibt es sozusagen auch wieder 4 Regeln. Natürlich ist das Erste, was natürlich ausschlaggebend ist, ist sozusagen, was ist das kräftigste Karma, was ihr während eurem Leben getan habt? Also das kann man einfach sozusagen nicht überschreiben. Das Zweite finde ich schon viel interessanter. Das ist das Karma, was ihr am nächsten zum Todeszeitpunkt getan habt. Weil das ist ja auch noch vom Gedanken in eurem Geist. Das ist auch, viele Menschen haben zum Beispiel, bevor sie sterben, wenn sie wirklich Zeit haben, sich auf den Tod vorzubereiten, machen zum Beispiel Frieden mit ganz vielen Menschen, mit denen sie im Clinch liegen. Oder sie können dann plötzlich vergeben. Super wichtig, super cool. Oder beichten, also viele Christen beichten ja praktisch nochmal, bevor sie sterben. Es ist ja auch eine Form von, also praktisch von schlechtem Karma befreien. Das dritte ist, welche Gewohnheiten habt ihr? Weil natürlich auch die Todesstunde sozusagen, in der Todesstunde werdet ihr eure Gewohnheiten weiterhin ausführen. Wenn ich mein Leben lang an fröhlicher, glücklicher Mensch war, dann werde ich auch in meiner Todesstunde wahrscheinlich nicht schlechte Gedanken haben. Wenn ich mein Leben lang schlechte Gedanken hatte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich in meiner Todesstunde plötzlich glückliche Gedanken habe. Und das vierte, was ausschlaggebend ist, ist, wie stark ist der einzelne Same? Und das ist ja das, was wir durch die Kaffeemeditation lernen, die guten Samen stärker zu machen wie die schlechten.
Brigitte, hallo. Das ist das fünfte von den viermal, also das fünfte von dem ganzen
Blöcken. Das fünfte Set der vier Punkte, genau, ja.
Ja, genau. Und hat das auch einen eigenen Namen? Heißt das nicht auch Karma oder wie heißt denn das? So, ich vergesse.
Prioritäten des Karmas sozusagen. Was bestimmt
Danke.
Dein nächstes Leben? Ulrike hat eine Frage gestellt, ist der Geist ohne Körper überhaupt existent, beziehungsweise zu irgendetwas fähig? Im Bardo hat er einen Bardo-Körper, da ist er also nicht ohne Körper. Das ist eine Frage, die auch immer wieder aufkommt, weil in dem Moment, wir reden ja auch oft von subtilem Geist oder sehr feinstofflichem Geist, was Christa ja auch meinte, das ist ja fast nur noch Energie. Wo ist jetzt also der Zusammenhang zwischen Geist, wie wir ihn sozusagen hier im buddhistischen Sinne verstehen, und der Hardware, dieser braune Masse, die da in meinem Schädel drin ist, sozusagen ist der Geist eben von dieser braunen Masse abhängig. Die Aussage ist, der Geist, der feinstoffliche Geist, kann ohne praktisch jegliche physische Substanz, ohne Körper existieren und wird auch fortgeführt ins nächste Leben. Um klare Gedanken sozusagen fassen zu können, sind wir im Begierdebereich ja auf diese Hardware, dass die braune Masse da ist, angewiesen. Deswegen ist es auch im Bardo so, dass du fast keinen klaren Gedanken fassen kannst, weil deine Hardware nicht wirklich gut ausgerüstet ist. Das ist dann eher der 286er anstatt der, was ist denn gerade aktuell am Prozessoren, Holger? Intel 1798. Genau. Aber diese Hardware wird vom feinstofflichen Geist sozusagen projiziert. Und ich nehme jetzt auch ganz bewusst das Wort projizieren in den Mund. Okidoki, das war's von meiner Seite. War eine relativ kurze Klasse. Ich habe euch, glaube ich, ganz viel Stoff zum Nachdenken mal wieder gegeben für die Woche. Habt ihr noch Fragen?
Ja.
Also wenn man zu dem Thema keine Fragen hat, dann stimmt irgendwas nicht.
Du hast jetzt als Abschlusssatz gesagt, die Hardware, also der Körper, wird vom feinstofflichen Geist projiziert. Also sozusagen Mind over Matter. Ja? Heißt das, wenn ich meinen Geist so super sozusagen im Griff habe und trainiere, dass ich mit dem sozusagen sprichwörtlich meinen Körper umbauen kann?
Ich sage jetzt ein klares Jein, weil natürlich das, was du denkst, von Karma abhängig ist. Ja, auch deine Gedanken werden von Karma erzeugt. Angenommen, du würdest jetzt das Karma erzeugen, dass du diese Gedanken, von denen du sprichst, denken kannst, ja. Zum Beispiel werden wir in DCI Level 4 lernen, dass Geduld schön macht. Und das kannst du verändern.
Weil ich meine, das ist natürlich sowieso in der Medizin ein viel diskutiertes Thema. Die ganze Placebo-Nocebo-Geschichte basiert ja letztlich darauf. Ja? Mhm. Und man kann das ja dann auch viel, viel weiterführen, dass man sagt, im Prinzip braucht man ja die Substanz gar nicht, weil der Geist allein müsste eigentlich reichen, wenn wir so weit wären, das glauben zu können.
Okay, also wie gesagt, also die Aussage an sich ist meines Erachtens nicht falsch. Ich würde hinzufügen, erstens, du musst das Karma schaffen, dass du die richtigen Gedanken denkst, damit du durch deine Gedanken sozusagen deinen Körper verändern kannst. Weil dann die zweite, du musst natürlich auch die Korrelationen wissen. Also dich schön denken geht nicht. Du kannst jetzt nicht vor dem Spiegel stehen und sagen, ich möchte schön sein oder ich bin schön. Also da ist, wird ja dann auch immer Wert drauf gelegt, glaube ich, dass man es in der Gegenwart sagt, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Das wird da gar nichts helfen, weil das eigentlich ein Ausdruck von Ungeduld ist und du damit praktisch fast schon die Samen pflanzt, dass du noch ein paar Falten mehr kriegst. Also du musst ja auch die Korrelation kennen. Oder wie hat man es in Level 8 waren die Korrelation Falten? Ulrike, magst du mir gerade helfen? Ich glaube, Falten im Gesicht kommen davon, dass man sich über schlechte Wetter aufregt. Fand ich auch hochinteressant.
Genau, genau. Was schlechte Wetter Ärger macht, Falten.
Schlechte Wetter macht Falten. Sich über schlechte Wetter ärgern. Also wir ärgern uns nicht über die Kälte, weil dann kriegt man nicht mehr Falten. Und ich finde es hochinteressant. Ich habe daraufhin, also auch aufgrund von dieser Korrelation im Level 8, nochmal ganz, ganz bewusst mir ältere Menschen angeguckt. Und ich finde es hochinteressant, dass wirklich die, die praktisch eher einen zufriedenen Grundcharakter haben, sozusagen, also wirklich weniger Falten haben wie die, die sehr unzufriedenen Charakter haben. Und das finde ich hochinteressant. Das heißt ja auch immer, der Charakter macht dein Gesicht. Also das ist ja auch wieder eine von diesen Aussagen, von diesen Redewendungen, die sozusagen der Volksmund erkannt hat, die aber im Endeffekt auf den karmischen Gesetzen basieren. Und Petra, genau bei dieser Aussage, die du getroffen hast, sind wir immer sozusagen beim Wie und beim Warum. Und deswegen kann man so eine Aussage, die du getroffen hast oder die Wissenschaft trifft, kannst du sagen, ja, aber dann musst du sozusagen für dich selber noch die zwei Sätze hinzufügen. Das ist karmisch so und so praktisch verursacht.
Ja, danke. Ich finde, diese Aussagen haben ein unglaubliches Potenzial, wenn man über das nachdenkt, ist absolut faszinierend. Ja, also.
Und also wie gesagt, zum positiven Denken, dieses Hallo, ich stelle mir jetzt vor, dass das ein Goldbarren ist, das funktioniert einfach nicht. Holger, mal was hinzufügen, ich höre ihn schon ganz tief atmen. Ach, wir können jetzt unsere Kamera zu Holger schwenken. Oh, andere Seite, glaube ich, oder? Rauf und runter schwenken, ich glaube, die muss ich nur noch die richtige Schraube finden.
Du hast die Frage mit einem Jein beantwortet und ich würde gerne nochmal auf den quasi Nein-Approach aus dem Jein kurz eingehen, weil Geschler sehr deutlich uns in Erinnerung gerufen hat, dass unser Projecting-Karma, also unser projizierendes Karma und unser Finishing-Karma, was im Zeitpunkt unserer Zeugung diesen Körper erzeugt hat, ein Samen ist, der aufgeht und der in diesem Moment aufgegangen ist und dann quasi verwelkt im Sinne von, der Körper hat den Automatismus des Verwelkens in sich. Ja. Das heißt, du wirst durch das Karmic Management, was du gerade angesprochen hast, ein Ja dieser Antwort hinkriegen, indem du die Chance hast, diesen Prozess des Alterns möglichst problemlos und faltenlos und gesund und so weiter hinzukriegen. Aber du wirst den Samen, der diesen Körper wieder zum Verwelken bringt, weil er aufgegangen ist im Moment der Zeugung, nicht komplett aus der Welt schaffen. Also du wirst diesen Körper nicht im biologischen Sinne unsterblich machen durch Karmic Management. Das ist der Nein, Anteil damit, der Jein-Antwort.
Genau, damit gehst du auch auf die Frage ein, die ich gestellt habe, so dieses, warum besteht der Geist weiter und geht ins nächste Leben, aber dieser Körper nicht.
Genau, weil der Same endet, der ihn erzeugt hat.
Genau, und so ist es auch im Beweis 10, ja praktisch die Fußnote, auch der Arhat geht in einen anderen Körper, aber dieser andere Körper ist halt praktisch nicht mehr im Kreislauf des Leidens. Okidoki. Dann sage ich danke. Die nächste Klasse ist nächste Woche, wenn ich den Terminplan richtig im Kopf habe. Holger wird das Rad des Lebens machen. Ich werde es auch so vorbereiten, dass wir das praktisch, ich kann hier das praktisch dann auch auf dem Bildschirm zeigen, dass ihr es alle seht. Ich werde auch versuchen, den Link vorher schon online zu stellen, dass ihr es eventuell selber auf eurem Rechner aufmachen könnt. Dann, Christa, weißt du es auswendig oder soll ich jemand anderen bitten? Ich tue dich als erstes mal entmuten, dass du was sagen kannst.
Was kommt jetzt?
Jetzt kommt einmal das Mandala und einmal praktisch die Widmung.
Das kann ich noch nicht auswendig.
Gut, dann würde ich die Sabine bitten.
Einmal die erste Seite und einmal die letzte, glaube ich.
Bitte. Ja.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Danke, Sabine.